Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind heute wieder ganz richtig hier bei Harzliches. Nicht Herzliches, sondern Harzliches, die zweite Sendung um unseren schönen Harz. Es begrüßen Sie recht herzlich
Bernd Sternahl
und Constanze Holthoff. Und wir haben Sommer, im Sachsen-Anhalt sind Ferien und vielleicht haben Sie noch nicht so richtig nachgedacht, wo Sie einmal hinfahren können. Sie werden sagen, Harz kennen wir schon alles, den Brocken und Wernigerode und das war's, aber beileibe nicht, das war's nicht. Bernd, du hast wieder so richtig schöne Sachen rausgesucht, mal ein paar Stichpunkte. Worauf dürfen sich unsere Zuhörer freuen heute?
Ja, ich möchte erstmal die Geosammlung in Clausthal-Zellerfeld vorstellen, dann den Liebesbankweg in Hahnklee und zum Schluss noch etwas über den Familiennamen und den Ort Blumenau.
Und damit Sie sich darauf noch so richtig vorbereiten können, im Sessel oder auf der Terrasse es sich bequem machen können, starten wir mal mit einem kleinen Musiktitel aus der Kiste der 60er und 70er Jahre. Stevie Wonder, ein Sommertitel. The Sunshine of My Life. Bernd, du hast vorhin angekündigt, dass es in Clausthal-Zellerfeld eine ganz besondere geologische Sammlung gibt. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Sie ist ja schon sehr alt, nämlich 200 Jahre. Und du hast sie besucht und warst ganz begeistert davon. Was ist denn das Faszinierende an dieser Sammlung? Man kann ja sagen, na ja, alles nur Steine, aber in diesen Steinen steckt viel Geschichte drin. Die Geschichte unserer Erde, ja auch der Tiere und der Pflanzenwelt, denke ich mal.
Ja, die Geosammlung in Clausthal-Zellerfeld, die ist eigentlich zustande gekommen vor über 200 Jahren, weil sich dort die Bergbauschule gebildet hat. Mhm. Und aus der dann die Technische Universität Clausthal-Zellerfeld hervorgegangen ist. Die Ursprünge liegen eigentlich im Harzer Bergbau. Und so ist auch diese geologische Sammlung entstanden. Die meisten der dort gezeigten Ausstellungsstücke stammen aus dem Harzer Bergbau. Und da es ja heutzutage kaum noch Harzer Bergbau gibt, alle Schächte sind mittlerweile ja geschlossen, sind natürlich auch neue Funde nicht dabei. Die sind meistens schon eine geraume Zeit alt. Und der Bestand ist gewaltig. Hat heute etwa 120.000 Stücken in den unglaublichsten Farben und Formen, in einer unvorstellbaren Farbenvielfalt. Es ist eine der größten diesbezüglichen Sammlungen der Welt. Und Forscher, insbesondere Geologen und artverwandte Wissenschaften aus der ganzen Welt, arbeiten dort mit diesen entsprechenden Ausstellungsstücken. Es ist schon wirklich beeindruckend. Nur, das ist ja auch nur ein Teil, diese geologische Sammlung. Der ein oder andere sagt vielleicht, das ist mir ein bisschen zu langweilig, zu stupide und so weiter. Es geht aber weiter, insbesondere für den Heimatinteressierten und naturwissenschaftlich Interessierten gibt es dort eine Menge zu sehen. Insbesondere auch über die Bergbaugeschichte des Harzes. Denn vielen ist ja gar nicht so bewusst, dass der Harz mal Europas bedeutendstes Bergbaugebiet war.
Und seit wann gab es da den Bergbau? Was waren so die Anfänge?
Ja, die Anfänge schreibt man immer Otto dem Ersten zu, am Rammelsberg in Goslar. Ja. Ist aber nicht so, ist mehr oder weniger eine Sage. Es wurde im Harz schon ab der Bronzezeit spätestens, also 2000 vor Christus, schon ja, in einfacher Art und Weise wurden Erze gewonnen und wurden eingeschmolzen. Aber richtig vorindustriell ab Hochmittelalter.
Und werden da jetzt nur vorrangig Gesteine aus dem Harz gezeigt, also die dort gefunden wurden? Oder auch so ein Querschnitt aus der ganzen Welt?
Also das ist ein weltweiter Querschnitt. Mhm. Es ist natürlich der Schwerpunkt auf den Harz gelegt. Da sind unwahrscheinlich tolle Stücke dabei, sage ich mal, weil ja im Harz auch geologisch eine riesige Vielfalt herrscht. Aber wie gesagt, die Stücke von Gold über Silber, über, sage ich mal, Edelsteine, Halbedelsteine und so weiter, ist ein Querschnitt weltweit dort zu sehen. Ist auch alles entsprechend ausgeschildert, so dass man nicht wie die Kuh vorm neuen Tor steht und damit nichts anzufangen weiß. Also ist alles exakt beschriftet und ausgeschildert. Ja, und dann folgt halt die nächste Abteilung, die sich dann mit paläontologischen Dingen beschäftigt. Insbesondere halt mit der Entwicklung des Lebens in Deutschland und in Mitteleuropa. Das ist dann auch nicht nur auf die Harzregion bezogen, weil das wäre zu klein, sondern ich sage mal auf den deutschsprachigen Raum, sagen wir es mal so. Auch eine sehr interessante Ausstellung mit sehr interessanten Stücken, die auch dann sehr gut die ganze Entwicklung der Naturgeschichte von Beginn vor 480 Millionen Jahren, wo erstmals geologisch der Harz aufgetreten ist, ne? Zwar an einer ganz anderen Stelle auf unserem Planeten als heute, aber das sind so die Beginne des Harzgebirges vor 480 Millionen Jahren bis zum Ende der Eiszeit. Und die Eiszeit ist ja noch nicht so lange her.
Nein, die ist noch nicht so lange her.
Erst gut 10.000 Jahre vorbei, sag ich mal. Ne? Die letzten Reste, und das ist ja auch die letzte Epoche, die den Harz geprägt hat, geologisch so geprägt hat und klimatisch wie heute ist.
Und ich habe hier gerade Bilder auch vorliegen, die hast du ja auch. Klar. Und was ja auch immer schön ist, wenn man durch so eine Ausstellung geht, sind ja die Gesteine in ihrer Vielfalt und die Besonderheiten wie Einschlüsse aus der Tier- und Pflanzenwelt, die sozusagen über die Jahrtausende erhalten geblieben sind und so ihren genetischen Abdruck für die Nachwelt hinterlassen haben.
Ja, ja,
was man daraus raus ableiten kann. Also es regt auch ein bisschen die Fantasie an, denke ich mir.
Ja, ja. Ja. Und man hat natürlich, damit man ein bisschen mehr erkennen kann in dem Ganzen, ich sage mal, das eine oder andere ist ja dann wirklich Fachleuten vorbehalten, wie bei vielen anderen Dingen auch. Wenn sich der normale Sterbliche ein Röntgenbild anschaut, kann er auch wenig drauf erkennen. Ne?
Ja.
Und somit hat man auch versucht, von entsprechenden Fachleuten entsprechende Modelle herstellen zu lassen. Es ist also sehr schön gestaltet, die urzeitlichen Insekten in einer Größenordnung von Libellen mit einer Spannweite von einem Meter und dergleichen. Ja. Ne? Und solche Dinge,
dass man mal
eine Vorstellung davon entwickeln kann, was denn für Lebewesen auch hier in unserer Harzregion beispielsweise in der Braunkohlenzeit im Tertiär hier so rumgeschwirrt sind. Ja. Ja? Also das ist mit Sicherheit diese Ausstellung auch sehr interessant für größere Schulkinder, die gerade solche Dinge, sage ich mal, in der Schule auch behandeln. Da wird Verständnis für die ganze doch teilweise sehr stupide Materie entwickelt. Denn Geologie ist für mich zumindest eines der schwierigsten Wissenschaften überhaupt.
Man denkt immer Geologie, Steine und das war's schon. Aber was sich genau dahinter verbirgt, wenn man sich damit noch nicht befasst hat, da hat man ja gar keine Vorstellung.
Sehr, sehr viel gezeigt und erklärt auch, wie halt sich beispielsweise die Erzlagerstätten im Harz gebildet haben. Ne? Und es wird auch der Vulkanismus im Harz vorgestellt. Also das ganze Spektrum, wie sich der Harz halt über 480 Millionen Jahre bis heute entwickelt hat.
Und, das hast du, glaube ich, noch vergessen zu sagen, die Geosammlung, wenn man die sich anschauen möchte, der Eintrittspreis beträgt nur 1,50 Euro. Also das ist ja wirklich sozusagen ein Top-Angebot.
Muss nun auch keine Familie dort irgendwo drüber nachdenken, ob sie sich das leisten kann. Mit ich glaube sogar Kinder, schulpflichtige Kinder, glaube ich, kommen ganz umsonst mit rein.
Ja.
Aber selbst, sag ich mal, wenn sie dann anstatt 1,50 Euro 80 Cent bezahlen, sollte das nicht der Rede wert sein.
Ja.
Also von daher liegt wahrscheinlich daran, wie gesagt, dass es die Ausstellung direkt zur Universität gehört. Also ist wirklich ein lohnenswertes Ziel. Insgesamt sage ich mal, diese Region ist ja hier wahrscheinlich bei vielen von uns hier im Nordharz und im Ostharz recht unbekannt. Mhm. Wer also jetzt im Sommer, weil du das vorhin angesprochen hattest, in Ferien mal irgendwo hin will, um Clausthal drumherum gibt es ja über 100 Teiche, die auf den Bergbau zurückzuführen sind. Und in den meisten dieser Teiche kann und darf man baden. Bei uns ist ja hier alles irgendwo auch noch Trinkwasser,
ja, Reservat, ja, ja. Aber und so dort weiter.
Dort kann man fast überall drin baden und es sind sagenhaft schöne Teiche und auch natürlich sehr, sehr sauber.
Ah.
Auch das ist schon ein lohnendes Ziel. Natürlich muss man bedenken, man muss schwimmen können. Dort sind keine Bademeister, das sind Naturteiche.
Ja, ja, aber ist jetzt für den Badebetrieb freigegeben.
Viele davon sind freigegeben. Also über 100 Teiche ringsum, ja. Überall Teiche, kleine dort im Clausthal.
Also erst ins Geomuseum, dann den Picknickkorb mitnehmen und eine Decke und die Badesachen.
Ja.
Ja.
Und dann vielleicht nach der nächsten Musik auf der Rückfahrt in Hahnenklee.
Ja, in Hahnenklee, da sagst du gleich
die
noch
die Liebe
so
auffrischen.
Ja, die Liebe auffrischen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Aber das verraten wir jetzt noch nicht. Erfreuen Sie sich erst einmal an der wohl bekanntesten Folkballade von Donovan aus dem Jahre 1969. Und das ist Atlantis. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt nun den Kopf mit neuen Wissen voll haben aus dem Geomuseum, dann ist natürlich ein wenig Entspannung ganz wichtig. Und Bernd, du hast einen Vorschlag. Allerdings müssen Sie sich dann von Clausthal-Zellerfeld verabschieden und nach Hahnenklee begeben.
Ja, das liegt ja im Grunde genommen auf der Rücktour, wenn man hier aus unserer Richtung, aus der Nordharzer Richtung kommt, auf die Fernverkehrsstraße hoch wieder nach Braunlage. Und somit kein großer Umweg Hahnenklee. Und Hahnenklee ist ja ein wunderschöner kleiner Ort. Ursprünglich mal ein Bergarbeiterort. Und nachdem der Bergbau eingestellt war, hat er sich halt zum Touristen- und Wintersportort entwickelt und ist heute auch ein bedeutender Wanderort, Ausgangspunkt für viele, viele Wanderungen. Und im Jahre 2007 hat man in Hahnenklee einen Liebesbankweg eröffnet. Das ist eine ganz tolle Idee, finde ich. Und das ist ein ca. 7 Kilometer langer Rundwanderweg auf der Höhe um Hahnenklee, der keine besondere Kondition erfordert.
Also mehr so ein Spazierweg.
Er gehört zur Kategorie des Wanderverbandes leicht. Aber es ist wirklich ein wunderschöner Weg mit sehr, sehr vielen Naturschönheiten, Stauteich. Man hat zahlreiche wunderschöne Panoramablicke. Und man durchläuft blühende und duftende Waldwiesen und auch einige urige Schenken sind am Wege. Wirklich ein wunderschöner Weg, aber das Besondere an diesem Liebesbankweg sind halt 25 Holzbänke, Unikate mit eigenem Namen, die entlang der Strecke aufgestellt wurden. Da gibt es halt Bänke, die heißen Rendezvous-Bank oder Hasch-mich-Bank. Quell der Liebe oder Verlobungsbank und natürlich gibt es auch eine Hochzeitsbank.
Aber kommt der Standesbeamte mit auf den Liebesbankweg zur Hochzeitsbank und kann man sich da trauen lassen?
Bin ich jetzt etwas überfragt.
Kam mir so die Idee.
Also ich glaube, es war angedacht in Hahnenklee. Wir haben ja regelmäßig Kontakt zu der Touristinformation in Hahnenklee. Aber ob es im Moment durchgeführt ist, du weißt ja, die bürokratischen Hürden sind oftmals, dauern immer ein bisschen länger. Ja? Könnte es mir vorstellen, dass man es mittlerweile in der Reihe kriegt.
Jetzt ist mir noch ein Wortspiel eingefallen. Ja. Hier steht Haschmichbank. Sollte man aber nicht lesen, Haschischbank.
Nee.
Kann passieren, wenn man da so flüchtig liest, ja.
Daher, oder an dem Namen dieser Bank sieht man auch schon, es ist nicht nur für irgendwelche älteren Ehepaare gedacht, obwohl auch zahlreiche Bänke für alle Ehejubiläen dort aufgestellt sind. Es ist also ein abwechslungsreicher Weg auch für Jungverliebte und auch für, Familien. Eine schöne Sache, weil es gibt auch außerhalb dieser Bänke noch eine ganze Menge an Sehenswürdigkeiten, die man da an der Strecke aufgebaut hat. Ein Tor der Liebe, eine Liebesquelle und so weiter und so fort.
Und Kronjuwelenhochzeit, wie lange ist das verheiratet? Weißt du das?
Nee.
Nee, weiß ich auch nicht. Nee. Müssen wir nochmal nachgucken.
Nee.
Bis wir ins nächste Mal
die
vielleicht.
Die Silberne, die haben wir hinter uns, die weiß ich. Und die Goldene ist noch ein Stück weg.
Ja, dann gibt es noch die Eiserne, gibt es noch.
Ich glaube, das ist
die Diamantene, die Eiserne, die Steinerne, ich weiß es nicht. Das waren ja alles Bänke für die Liebe im weitesten Sinne. Gibt es denn auch eine Scheidungsbank, vielleicht mit so einer Betonmauer auf der rechten und der linken Seite? Das nicht, nee. War ja auch mal so die
Aber
Idee.
Was noch vielleicht mit zu erwähnen ist, dass dieser Weg, der schon die, was über die Qualität des Weges aussagt, als erster im Harz mit dem Prädikat vom Deutschen Wanderinstitut des Premium-Wegs ausgezeichnet wurde.
Und gibt es da jetzt schon Nachfolger? Weißt du das? Hat noch jemand was ausgezeichnet wurde?
Ich glaube, der
Harzer
Hexenstieg ist auch. Mittlerweile einer.
Ja.
Ja, aber dadurch, dass er jetzt ja geschlossen ist, wird man eben den Status dann wohl bald wieder aberkennen.
Das ist wohl wahr, das stimmt. Und ich habe hier auch, wir haben hier alle beide die Bilder vorliegen, das ist wirklich jede Bankstation sieht anders aus. Einmal ein Mann und eine Frau, dazwischen ein Holzbrett, dann so eine Vierergruppe von Bänken, das ist vielleicht dann wieder mehr für die Familien gedacht. Eine recht herzliche Bank ist auch dabei. Also
denke auch,
mit viel Fantasie sind die geschaffen worden. Ich nehme mal an, von verschiedenen Künstlern oder das, weißt du was?
Das weiß
man
ja
auch nicht dazu. Na, da steht vielleicht eine Plakette an.
Und
natürlich, wie sich das für ein Harz gehört, die sind natürlich größtenteils aus Holz. So richtig, dass es in die Natur reinpasst.
Von daher wird sicherlich auch der eine oder andere begabte Heimwerker sich da ein paar Ideen mitnehmen.
Das kann natürlich durchaus sein. Ja, und Hahnenklee, der Ortsname ist ja eigentlich, ein bisschen schlägt aus der Reihe. Es gibt ja viel Rodes im Harz. Aber Hahnenklee, hast du da auch eine Geschichte dazu, zu diesem Ort?
Ja, der Ort Hahnenklee ist, soweit mir bekannt ist, auf eine Sage zurückzuführen. Ne? Und zwar auf einer Wiese waren Hühner zugange und haben dort geschaut nach
was ein Huhn so einen ganzen Tag macht.
Und haben da bei halt angeblich eine Silberader freigeschaut, die man gefunden hat. Darum soll dann dort die Siedlung Hahnenklee errichtet worden sein. Und aufgrund des Ereignisses hat man es mit Hahn verbunden. Hahn und der Klee auf der Wiese.
Mhm.
Ja. Aber wie bei so vielen Orten, das ist von einer Sage abgeleitet. Die wirkliche Herkunft des Namens ist nicht eindeutig geklärt.
Manchmal war ja auch der Wortstamm ursprünglich anders vielleicht.
Ja.
Ja, und das hat sich dann so vom Dialekt her aus wieder...
Es gibt ja
aber
da viel, viele Heimatforscher, die da immer sehr gerne irgendwelche Namen deuten und darauf bestehen, dass das richtig ist. Ich bin da immer sehr skeptisch und vorsichtig. Ich arbeite ja auch auf solchen Gebieten. Man kann da schon, Modelle und Ideen entwickeln, aber man sollte sich zumindest, denke ich mal, nicht hinstellen und sollte seine These als Behauptung aufstellen, weil das ist teilweise sehr, sehr
möglich. Na gut, mit dem Hahnenklee und der Silberader ist so zumindest eine schöne Geschichte.
Ist eine schöne Geschichte.
Ja.
Ich sage mal, wird auch ja irgendwo so ganz wenig, wie ja in jeder Sage, oder jede Sage hat ja einen wahren Kern, dran sein. Denn irgendjemand hat ja dort eine Silberader gefunden, weswegen man dort den Ort gegründet hat.
Mhm. Ne?
Ob es ein ausgerechneten Hahn war, eher wahrscheinlich nicht.
Und gibt es sonst noch was Schönes in Hahnenklee anzusehen? Du hast ja auch gesagt, Wintersportzentrum. Warst du da schon mal im Winter in Hahnenklee?
Ja, schon öfters. Da sollte man sich natürlich dann sowieso grundsätzlich nur mit entsprechender Technik, mit Winterreifen und mitunter auch mit Schneeketten hinbegeben, weil in den Gebieten ist es teilweise doch recht arg. Also ich habe schon oft erlebt, vor 2 Jahren war ich auch im Winter unterwegs, wenn nach Clausthal. Und hatte dort in der Uni zu tun, 3 Stunden etwa. Als ich angekommen bin, hat es gerade begonnen zu schneien. Und als ich ins Auto eingestiegen bin, waren inzwischen 30 Zentimeter gefallen und die Straßen waren zu. Also von daher im Winter, dafür gibt es ja eine Wettervorhersage.
Genau, also manchmal stimmt die Wettervorhersage auch.
Also Hahnenklee ist ein sehr schöner Ort, wenn man ein bisschen Ruhe hat. Dort gibt es keine großen Geschäfte oder sowas zum Einkaufen und Shoppen, aber es gibt schöne kleine Cafés insbesondere und Restaurants. Und es ist in einem wunderschönen Tal mit mehreren Teichen, die direkt, sage ich mal, im Ort drin sind, dort gelegen. Wer noch nicht da war, mal ein Ausflug wäre. Wobei halt immer, wahrscheinlich wird es am Ende 2 Touren. Denn wer einmal in Clausthal-Zellerfeld war, ist ja noch nicht so ein ganz kleiner Ort, Clausthal-Zellerfeld. War ja auch lange Jahrzehnte lang Kreisstadt. Ne? Also da gibt es schon vieles zu sehen, ja. Da ist ja auch noch Bergbaumuseum und Schächte und dergleichen, die man besuchen kann.
Kann man auch mal ein Wochenende verbringen?
Ja, in der ganzen Region, ja. Von uns aus ist es schon, wer noch nicht da war. sondern ja. einen anderen Stil Aha. als unsere Region. Ne? Ganz einfach durch die damaligen Besiedlungsaktivitäten.
Ja. Ne? Verabschieden wir uns erstmal nur für ein paar Minuten von den Liebesbankweg in Hahnklee und machen wieder ein bisschen Musik. Und dann hast du ja noch was Interessantes auf dem Tisch.
Ach ja, dann wollte ich ja noch mal
ja, genau, das ist ja jetzt
weiterführen vom letzten Mal,
ja.
wo wir uns ja ein bisschen bezogen auf unsere wunderschönen Harzer Rotkühe in die Parteienlandschaft hinein versetzt haben, in die deutsche, möchte ich mich diesmal ein bisschen in die Wirtschaftsunternehmen, in die internationalen hineinversetzen und das Ganze ein bisschen anhand von unseren Harzer Kühen erläutern.
Genau, also, liebe Hörer, wer gerne mal etwas lacht, etwas schmunzelt und Satire mag, nicht weglaufen, es geht gleich weiter. Die Kühe und die Weltwirtschaft, ja, wer ist denn schlauer? Die Menschen, die Kühe? Und wohin geht die Weltwirtschaft? Du verrätst es uns, Bernd, ja?
Ich will es zumindest versuchen. Und mal versuchen vorzustellen, wie denn so die Unternehmen in der Weltwirtschaft arbeiten. Und das anhand von zwei bedeutenden Harzer Kühen. Da hätten wir zum ersten unsere deutschen Unternehmen. Du besitzt zwei Kühe, dein Nachbar hat keine. Du setzt modernste Gentechnik ein und bekommst transgene Kühe, die alle lila sind. Die saufen nur noch Bier, geben riesige Milchmengen in höchster Qualität, können 150 Stundenkilometer laufen und geben Unmengen von Biogas. Das wird direkt aufgefangen und zur Erzeugung von Strom verwendet. Aber die Kühe sind gewerkschaftlich organisiert und fordern 13 Wochen Urlaub im Jahr auf einer Alm. Britische Unternehmen. Du besitzt zwei Kühe. Dein Nachbar hat keine. Deine Kühe sind wahnsinnig. Du solltest dir Schafe anschaffen. Französischer Unternehmer. Du besitzt zwei Kühe. Dein Nachbar hat keine. Du streikst, weil du drei Kühe haben willst. Um die soll sich aber dein Nachbar kümmern oder der Staat. Du gehst essen und einen guten Wein trinken. Wie ist das Leben schön? Der russische Unternehmer. Du besitzt zwei Kühe. Dein Nachbar hat keine. Deine Kühe waren früher im Kolchos und gehörten eigentlich deinem Nachbarn. Du hast auch eine Wiese, ca. 10.000 Quadratkilometer groß, die dem Kolchos gehörte, also auch deinem Nachbarn. Zufälligerweise findest du auf deinem kleinen Grundstück Gas. Das verkaufst du nach Deutschland. Steuern bezahlst du nur für die zwei Kühe. Davon bekommt dann der arme Nachbar, dem früher alles gehörte, ein Almosen. Italienischer Unternehmer. Du besitzt angeblich zwei Kühe. Dein Nachbar hat keine. Aber du weißt nicht, wo sie sind, deine Kühe. Du machst dich auf die Suche. Da siehst du eine schöne junge Frau. Du hast vergessen, warum du losgegangen bist. Und machst una pausa. Wie kann das Leben schön sein? Spanisches Unternehmen. Du besitzt zwei Kühe. Dein Nachbar hat keine. Er hat zwei Stiere. Er ist angesehen. Du hast nur Milch. Amerikanischer Unternehmer. Du besitzt zwei Kühe. Dein Nachbar hat keine. Du verkaufst eine und liest sie zurück. Dann gründest du eine Corporation und zwingst die Kühe, das Dreifache an Milch zu geben. Dann fällt eine Kuh von dir tot um, was dich sehr wundert. Du gibst eine Presseerklärung heraus, in der du erklärst, dass du bei 50%iger Kosteneinsparung die gleiche Milchmenge produzierst. Deine Aktien steigen gewaltig und auch deine zweite Kuh fällt tot um. Schweizer Unternehmer. Du besitzt zwei Kühe. Dein Nachbar hat keine. Er kauft aber deine Milch und macht daraus Schokolade. Euch beiden geht's gut. Chinesischer Unternehmer. Du hast 2 Millionen Kühe. Dein Nachbar auch. Und alles um euch ist verseucht. Ihr schickt die Milch billig nach Europa. Da bleiben unsere Bauern auf ihrer Milch sitzen. Du bist superreich. Dein Nachbar auch. Die europäischen Bauern haben ja die EU. Polnischer Unternehmer. Du hast zwei Kühe, die wurden gestohlen. Jetzt hat dein Nachbar zwei Kühe. Norwegischer Unternehmer. Du hast zwei Kühe, dein Nachbar eine Fischfarm. Du schlachtest deine Kühe und machst daraus Fischfutter. Euch beiden geht's gut. Holländischer Unternehmer. Du hast zwei Kühe, dein Nachbar hat Antje. Die macht Käse aus deiner Milch, den sie dann nach Deutschland verkauft. Ihr seid beide happy. Dann kommt da noch die gesamte EU-Wirtschaftsbürokratie. Die besitzt auch zwei Kühe. Die EU nimmt dir deine Kühe ab und entschädigt dich. Sie tötet die eine Kuh und melkt die andere. Und auch dafür bekommst du eine Entschädigung. Das Kuhfleisch wird nach Nordafrika geschickt. Die essen zwar kein Fleisch von heiligen Tieren, aber irgendwas ist ja immer. Die Milch, die schütten wir in die Nordsee. Und dann ist da zum Abschluss noch das stolze Volk der Griechen, denen wir gern unsere gesamte Krise in die Schuhe schieben. Was ist aus dieser einstigen Hochkultur mit ihren Dichtern, Wissenschaftlern und Philosophen nur geworden, die man auch als Wiege Europas bezeichnet? Das antike Griechenland, das die europäische Zivilisation maßgeblich prägte und eine erste Demokratie installierte, ging jämmerlich unter. Das griechische Staatssystem hat seinen Zenit überschritten. Es ging auf in viele neue, aber auch alte Staaten. Droht der EU ein ähnliches Szenario? Geschichtschronologisch wäre es nicht verwunderlich.
Das sind ja Prognosen. Wir werden sehen, ob sie eintreffen und wenn ja, was die Kühe dazu sagen. Oder was meinst du?
Ja, ich denke mal, ein paar Kühe auf der Weide zu haben, ist derzeit nicht ganz schlecht.
Ja, die EU-Förderung ist sowieso immer ein, wie alle Förderung, ein Buch mit 7 Siegeln manchmal, wenn man das immer so hört.
Ja, und vieles ist ja nicht so ganz aus der Luft gegriffen.
Ja, vieles ist nicht so ganz.
Sag ich mal, mit Milch wegschütten und dergleichen.
Ja. Das betrifft ja nicht nur Milch, auch andere Sachen.
Fleisch in die dritte Welt schicken, das sind ja Fakten, sag ich mal.
Ja.
Und obwohl wir wissen, dass die sowas nicht essen und andere Dinge.
Ja.
Da wird schon viel Schindluder getrieben. Ich will ja nicht immer jedem da auch da Böses unterstellen. Mhm. Nee, es wird auch vieles wahrscheinlich ganz einfach aus Schlamperei und Fahrlässigkeit gemacht oder weiß der Kuckuck warum. Ne?
Es soll so halt viel immer, Gerechtigkeit geben und das geht auch nicht immer, weil ja in jedem Land auch wirklich die Bedingungen wieder anders sind. Ja, und die Tradition anders ist und und
das, halt
das liebe Geld spielt auch
Geld
immer eine Rolle.
Genau. Mit dem eigenen geht immer jeder oder fast jeder vorsichtig um, aber mit dem Nicht-Eigenen, und das
ist nur eine Zahl auf dem Papier.
Da geht es uns ja in Deutschland recht gut, wollen wir uns nicht beklagen.
Ich hoffe, Sie konnten über die kleinen Einblicke in die Weltwirtschaft und die Kühe gewinnen. Es ist immer wieder schön, wie so die einzelnen Länder so dargestellt werden und der Nagel dabei auf den Kopf getroffen wird. Und was erwartet Sie jetzt? Was für eine Frage? Wieder eine musikalische Pause.
Und dann wollen wir mal einen Blick über den Atlantik nach Brasilien werfen.
Und nach Brasilien und Harz. Das ist eine Kombination wie, fällt mir jetzt gerade nicht ein. aber du hast da sicherlich einen Lösungsvorschlag.
Ja, die haben, glaube ich, auch braune Kühe dort viel.
Ja, Schokoladenkühe. Gut.
Stiere, braune Stiere.
Ja, das kann sein. Thema Blumenau. Ich habe hier die Überschrift, ein Familienname, eine Großstadt und ein Harzer. 3 Sachen, Bernd. Kannst du uns darüber aufklären?
Ja, also der Familienname Blumenau ist doch in vielen Regionen im nördlichen Harz, in Harzhochfläche und im Harzvorland doch recht verbreitet. Es ist also auch ein Harzer. Und mit Brasilien hängt es folgendermaßen zusammen. Da gab es mal einen Hermann Bruno Otto Blumenau, der wurde 1819 als 6. Kind eines Forstbeamten in Hasselfelde geboren. Nach der Schule machte er eine Ausbildung als Apotheker und da er recht begabt war, nahm er anschließend ein Studium der Chemie und Philosophie in Erlangen auf, das er mit einer Promotion abschloss. Während des Studiums lernte er unter anderem Alexander von Humboldt als Professor kennen. Und der interessierte ihn sehr für Brasilien. Damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, war auch in Deutschland eine sehr schwere wirtschaftliche Zeit. Zum einen war zwar die industrielle Revolution in voller Entwicklung, in voller Fahrt, sage ich mal. Zum anderen aber konnten viele, insbesondere alle die, die Landarbeiter waren und dergleichen, waren noch nicht gebraucht. Es gab sehr, sehr viel Arbeitslosigkeit, sehr, sehr viel Hunger, Elend und dergleichen. Und das war ja auch ein Grund mit, dass damals Mitte des 19. Jahrhunderts viele auswanderten nach Amerika.
Ja, und Humboldt hat ja auch sehr viel darüber geschrieben, von seinen Reisen, also so, dass das auch...
Ja.
Sich auch gut rumgesprochen hat.
Ja. Ja. Anfangs war ja die, sag ich mal, die Auswanderungsroute mehr Richtung Nordamerika, ne, USA, und hat sich dann unter anderem durch Humboldt und einige andere dann auch in die südliche Richtung, also auf den südlichen Kontinent, dann fokussiert.
Da gab es doch mal eine schöne Ausstellung in Leipzig, ich weiß nicht, ob die noch ist, im Gasometer, auch über Humboldt, und das war ganz wunderbar gemacht.
Ja. Und wie gesagt, Blumenau begann sich sehr für Brasilien zu interessieren, sich auch viel Wissen über Brasilien anzueignen, und dann kam es zur Gründung einer Gesellschaft zum Schutz der Auswanderer in Brasilien. Das hat damals die kaiserliche Regierung so veranlasst, dass den Auswanderern in Unterstützung in ihrer neuen Heimat gegeben werden sollte. Und so hat dann der Kaiser die Idee, in Südbrasilien eine deutsche Kolonie zu gründen. Und er stellte Blumenau zu sich und trug ihm dieses Projekt an. Blumenau nahm an. Und dann ging Dr. Hermann Blumenau am 2. September 1850 mit einer Gruppe von 15 Deutschen nach Südbrasilien, um dort eine deutsche Kolonie zu gründen. Das war an der Mündung des Vela-Flusses. Sagt sicherlich keinem was. Und wenn ich die anderen Flüsse jetzt nenne, hilft das auch nicht wirklich
das,
weiter.
Ja.
Das muss man sich dann wirklich schon mal
denn,
bei Google auf der Karte
raussuchen. Genau, genau.
Es ist ja auch nicht so ganz klein. Aus dieser Siedlung, die dort damals von den 15 Deutschen gegründet wurde, entstand recht schnell was. Aber die Deutschen wurden recht allein gelassen.
Oh.
Unterstützung vom Kaiser bzw. vom deutschen Staat kam nicht.
Nur ein Brief wahrscheinlich.
Ja.
Immer mal.
Viele Versprechen.
Ja, ja.
Ne?
Er hatte sich vielleicht auch was von versprochen. Er hat ja gesagt, so soll eine Kolonie gegründet werden. Also der Kaiser wird sich schon was bei gedacht haben.
Was ich so über ihn weiß, ist also, dass er eigentlich schon sich des Ganzen bewusst war, was auf ihn zukam und dergleichen. Aber ich denke mal, die kaiserliche Regierung hatte mehr im Auge, dass es da vielleicht irgendwelche Reichtümer an Holz, an Bodenschätzen
oder sowas,
auf die Schnelle zu holen gibt. Dass da aber natürlich erstmal was Grundlegendes aufgebaut werden musste, was erstmal genug Geld kostet, nicht gleich was eingebracht hat, das hat man wahrscheinlich irgendwo nicht ganz so gesehen. Zumindest blieb dann Dr. Blumenau nichts weiter übrig, als sich an die brasilianische Krone zu wenden und seine Kolonie dort in den brasilianischen Staat zu übergeben. Das geschah 1859 und Blumenau wurde dann von der brasilianischen Krone zuerst zum Koloniedirektor ernannt und später um 1880 wurde die Kolonie in eine Stadt umgewandelt und er wurde der erste Bürgermeister der brasilianischen Stadt Blumenau. Und aus dieser Stadt ist ja bis heute ganz schön was geworden.
Ja, du hast gesagt, über 200.000 Einwohner, ja, oder?
320.000 Einwohner. Es ist also eine Großstadt daraus entstanden, aus dieser damaligen kleinen Kolonie. Und diese Großstadt, die mitten im tropischen Regenwald liegt, ja, im Grunde eine absolut deutsche prägt. Der Städtebaustil ist nach deutschem Vorbild. Amtssprache ist unter anderem Deutsch. Maßgeblich wird die Küche von der deutschen Küche dort beeinflusst.
Mhm.
Ich war zwar noch nicht selber da, aber was ich so an Informationen habe, ist das, wie gesagt, dort alles bis heute sehr, sehr deutsch geprägt in Blumenau. Und der Name Blumenau war dann über lange Zeit vergessen. ich sage mal, da waren unsere Kriege und dergleichen, wir hatten sicherlich auch andere Sorgen. Aber Blumenau ist ja dann 1884 aus Altersgründen nach Deutschland zurückgekehrt. Er hatte ganz einfach dieses tropische Klima im Alter nicht mehr vertragen. Ist dann nach Braunschweig gezogen, wo er dann auch verstorben ist. Und im Jahr 1974 haben sich die Brasilianer an die Nachfahren gewandt und man hat ihn exhumiert und hat seine Gebeine dann nach Brasilien geschafft und ihm in Blumenau als Andenken ein Mausoleum gebaut.
Aha.
Und dann hat sich 1992 eine Blumenau-Gesellschaft gegründet. Das ist eine kulturelle Gesellschaft, Kulturförderung zwischen Deutschland und Brasilien, die im gesamten deutschsprachigen Raum ansässig ist.
Ja.
Ja, und ihm zu Andenken ist dann vor einigen Jahren in Hasselfelde, seinem Geburtsort, und sein Wohnhaus steht dort noch, dort ein Blumenau-Museum eingerichtet worden. Es ist innerhalb des Hasselfelder Heimatmuseums, aber es ist eine sehr schöne kleine Ausstellung, die auch umfangreiche Informationen gibt über dieses Auswandern damals, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war's dann wohl für heute.
Ja, das war's dann für heute. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Und die Sendung ist ja noch sehr jung und wir sind ja auch auf Ihre Meinung angewiesen, was wir noch verbessern können, was wir noch mit aufnehmen möchten, was Sie vielleicht noch interessiert oder derjenige möchte selber berichten und kommt hier einfach mal als Gast und sagt alles über seinen Ort, was wir noch nicht kennen. Wir sind über jede Information dankbar. Der ruft am besten an hier bei Radio HBW unter 03473840020 oder schickt einfach eine E-Mail an herzliches@radio-hbw.de.
Ja. Und das geht dann direkt an uns und ich versichere, es wird auch eine Antwort geben.
Genau. So machen wir das. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, im September Herzliches.
Tschüss, wir machen keine Sommerpause.
Ja, genau, tschüss. Joe Cocker macht den Rausschmeißer hier bei Herzliches mit Bernd Sternahl, Redaktion und auch am Mikrofon Konstanze Holtorf.